Radio Prag International. Nachrichten.
Das Abgeordnetenhaus beschließt Strafzahlungen für den Verkauf von Lebensmitteln zweiter Klasse. Der Prager Flughafen verzeichnet 2020 einen Rückgang bei Passagieren um 79% und Handball, die Leitung des Nationalteams, wurde abgesetzt. Für den Verkauf von Lebensmitteln zweiter Klasse könnte in Tschechien zukünftig eine Strafe von bis zu 50 Millionen Kronen, das entspricht 1,9 Millionen Euro, drohen. Das bezieht sich auf Produkte, die es auch in weiteren EU-Staaten gibt, aber hierzulande in anderer Zusammensetzung verkauft werden. Darüber stimmte am Mittwoch das Abgeordnetenhaus im Rahmen einer Novelle des Lebensmittelgesetzes ab. Der Entwurf muss noch vom Senat verhandelt werden. Die untere Parlamentskammer verabschiedete zudem eine Quote für den Verkauf einheimischer Lebensmittel. Demnach soll ab dem kommenden Jahr in Lebensmittelgeschäften ab 400 Quadratmetern ein verpflichtender Anteil von 55% an Produkten angeboten werden, die hierzulande hergestellt werden. Zuvor hatten 8 EU-Länder Tschechien vor diesem Schritt gewarnt, wie die Zeitung Hospodářská Novina informiert. Der Vorsitzende der Tschechischen Vereinigung der privaten Landwirtschaft, Jaroslav Šebek, hatte den Entwurf schon zu einem früheren Zeitpunkt als einen Sieg des Populismus bezeichnet. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Tschechien nachweislich bereits über 900.000 Menschen mit dem neuen Coronavirus angesteckt. Rund 85% von ihnen sind von der Infektion genesen. Dies geht aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Am Dienstag kamen 9.558 neue Fälle hinzu. Das waren rund 1.200 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Covid-19-Patienten in den tschechischen Kliniken sank um etwa 400 auf 6.608. Beim Corona-Index gab es eine Verschlechterung. Der Wert lag am Dienstag bei 73 von 100 Punkten. Grund war ein Anstieg der Reproduktionszahl von 0,76 auf 0,82. Die weiteren drei Bewertungskriterien verbesserten sich hingegen. Damit befand sich Tschechien bereits den 7. Tag in Folge auf dem Niveau der 4. von 5 Corona-Warnstufen. Für eine offizielle Rückkehr zur 4. Stufe müsse die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern unter 3.000 sinken, sagte Gesundheitsminister Jan Blatný am Dienstag. Am Prager Václav-Havel-Flughafen wurden im vergangenen Jahr insgesamt 3,66 Millionen Passagiere abgefertigt. Im Vergleich zum Vorjahr stellt das einen Rückgang von 79% dar. Gleichzeitig ist das die niedrigste Zahl an Reisenden seit 25 Jahren. Darüber informierte die Flughafenleitung am Mittwoch in einer Presseerklärung. Grund für den Einschnitt und den Wachstumsstopp der vergangenen Jahre ist die Corona-Krise. Wegen der Verluste mussten auch Mitarbeiter entlassen werden. Für 2021 wird die schrittweise Wiederaufnahme des Flugbetriebs erwartet. Die tschechische Regierung hat eine Informationskampagne zu den neuen elektronischen Autobahnvignetten gestartet. Sie soll darüber aufklären, wie das Online-System zum Kauf der Vignetten funktioniert, das bereits seit September vergangenen Jahres zugänglich ist. Damit sollen häufige Fehler beseitigt werden, die bisher etwa 3% der Nutzer machen. Zumeist handelt es sich um die falsche Eingabe des Kfz-Kennzeichens. Darüber informierte der Verkehrsminister Karel Havlíček am Dienstag in einer Pressekonferenz. Der Beginn der Informationskampagne fällt mit dem Termin zusammen, an dem Ende Januar die Gültigkeit der bisherigen Jahresvignetten ausläuft. Seit Dezember 2020 wurden bisher 690.000 elektronische Vignetten verkauft. Das sind weniger als die alten Papiervignetten im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und noch eine Meldung vom Sport. Die Leitung des tschechischen Handballnationalteams der Männer ist abgewählt worden. Dies hat der Exekutivausschuss des Verbandes nach einer Anhörung der beiden Trainer, von Spielern und von Ärzten in der Nacht auf Mittwoch entschieden. Die Exekutive reagierte damit darauf, dass Verband und Nationalteam vergangene Woche kurzfristig wegen vieler Corona-Fälle die tschechische Teilnahme an der WM in Ägypten abgesagt hatten. Nach der Entscheidung legten Verbandspräsident Jaroslav Chvalný und drei Mitglieder des Exekutivausschusses ihre Ämter nieder. Die Exekutive warf der Leitung der Nationalmannschaft Verfehlungen vor. Kurz vor Start der WM waren 12 Nationalspieler mit dem Coronavirus infiziert, sowie die beiden Nationaltrainer. Weitere fielen wegen Verletzungen aus. Mit Verweis auf die mangelnde Konkurrenzfähigkeit des Teams sagte man die WM-Teilnahme ab. Und abschließend noch ein Blick auf das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien heiter bis wolkig. Verbreitet gibt es auch Hochnebel. Die Tageshöchsttemperaturen betragen 3 bis 7 Grad Celsius. Bei Hochnebel nur 1 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag International. Am Mikrofon war Lothar Martin.
Wir willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag International. Aus dem Studio begrüßt Sie Markéta Kachlíková. Und das ist heute unser Programm. Die sogenannte britische Corona-Mutation wurde in mehreren Proben auch hierzulande entdeckt. Wie will Tschechien darauf reagieren? Hören Sie unseren ersten Beitrag dazu. Die Suche nach Edelsteinen fasziniert seit immer die Menschen. In Tschechien lassen sich bis heute grüne Moldavite finden. Doch das Graben nach den Steinen ist eigentlich verboten. Ein Bericht aus Südböhmen. Und wir starten heute eine neue Sendereihe. Sie heißt Checkmate – Erfindungen und Marken aus Böhmen und Mähren. In der ersten Folge erfahren Sie, wie, wann und wo der Würfelzucker entstanden ist. Bleiben Sie dran. Tschechien kämpft nun fast schon 11 Monate lang mit den Auswirkungen des neuartigen Coronavirus. In den letzten Tagen ist eine neue Herausforderung hinzugekommen. Es wurde festgestellt, dass die hoch ansteckende britische Mutation des Virus auch in Tschechien angekommen ist. Was Tschechien zur Lösung dieses Problems unternehmen will, dazu mehr im Beitrag von Lothar Martin.
Die britische Mutation des Coronavirus sei nicht gefährlicher als seine bisher bekannte Form. Doch sie könne den Grad der Ansteckung wesentlich erhöhen. Und zwar um bis zu 40%, sagte Tschechiens Gesundheitsminister Jan Blatný am Montag vor Journalisten. Dieser Gefahr sei man sich durchaus bewusst und man werde entsprechend reagieren, ergänzte Blatný. Ein Mittel zur Vermeidung einer Ansteckung sei dabei das Tragen einer Atemschutzmaske an besonders exponierten Orten der Öffentlichkeit. Dazu sprach der Minister am Dienstag eine Empfehlung aus.
Die Maske sollte zum Beispiel in allen medizinischen Einrichtungen getragen werden oder in den Schulen, wenn dort der Unterricht wieder aufgenommen wird. Auf alle Fälle ist der Schutz durch eine Atemschutzmaske vom Typ FFP2 weitaus besser als durch einen anderen Mund- und Nasenschutz.
Im Gegensatz dazu wird in Deutschland im Zuge des verlängerten Lockdowns eine FFP2-Maske überall dort zur Pflicht, wo sich viele Menschen begegnen, und zwar in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. In Tschechien bleibt es vorerst bei einer Empfehlung, auch wenn diese noch auf weitere Bereiche ausgedehnt werden sollte. Das sagte die Leiterin des Zentralen Gesundheitsamtes, Jamila Rážová, am Mittwochmorgen in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Den Appell, den Minister Blatný gestern ausgesprochen hat, unterstütze ich. Auch ich befürworte das Tragen von Atemschutzmasken an Orten, wo sich eine größere Anzahl von Personen versammelt, die sich nicht kennen. Das ist insbesondere in medizinischen oder sozialen Einrichtungen der Fall. Ganz bestimmt würde ich dies auch für den öffentlichen Nahverkehr empfehlen, denn die FFP2-Maske bietet mehr Sicherheit als ein Mundschutz aus Baumwolle.
Diese Empfehlung würde in seiner Einrichtung schon seit längerem umgesetzt, bestätigt am Mittwoch auch der Direktor der Uniklinik in Olmütz, Roman Havlík.
Alle Ärzte, Schwestern und Pfleger bei uns tragen die Atemschutzmaske. Und soweit ich das beurteilen kann, ist das auch bei den Besuchern der Fall. Ich muss indes zugeben, dass jetzt relativ wenige Patienten zu uns kommen. Wir haben nämlich die Öffentlichkeit dazu angehalten, unsere Klinik nur in den Fällen aufzusuchen, wenn der soziale Kontakt besonders wichtig ist.
Über den Verdacht, dass die britische Corona-Variante auch in Tschechien registriert wurde, hat das staatliche Gesundheitsamt erstmals am vergangenen Samstag informiert. Am Dienstag hat die Behörde den Fund bestätigt. Am Mittwoch erklärte Amtschefin Rážová dazu,
das Verfahren zur Bestimmung des Erregers wird jetzt intensiviert. Wir wollen, dass die positiven Befunde an das zentrale Referenzlabor geschickt werden. Dort wird dann die weitere Sequenzierung der Proben durchgeführt, weil bei weitem nicht alle Labore dazu in der Lage sind.
Die Möglichkeit, Mutationen des Virus nachzuweisen, ist in Tschechien also begrenzt. Umso mehr werde man die Rückverfolgung der Kontaktpersonen zu den bisher bekannten Fällen intensivieren, versicherte Rážová. Einige Gesundheitsexperten brachten indes eine weitere Verschärfung des derzeitigen Lockdowns ins Gespräch. Es wurde sogar vorgeschlagen, zu den bisherigen 5 Warnstufen des Corona-Risiko-Index noch eine 6. einzuführen. Doch diesem Gedanken erteilte die Leiterin des Gesundheitsamtes eine Absage.
In Tschechien gilt derzeit die 5. und höchste Stufe und das wird mindestens noch eine Woche oder länger so sein. Ich denke, diese Stufe ist derart wirksam, dass wir im zentralen Krisenstab vorerst nicht darüber nachdenken, noch strengere Maßnahmen einzuführen. Lothar Martin hat berichtet. Die Suche nach funkelnden Edelsteinen fasziniert seit Jahren die Menschen. Auf den Äckern im Süden Tschechiens lassen sich bis heute grün schimmernde Moldavite finden. Doch das Graben nach den Steinen ist eigentlich verboten. Der Stein ist flaschengrün, durchsichtig und geheimnisvoll. Er heißt Moldavit und verweist auf die Moldau. In der Gegend am oberen Flusslauf der Moldau in Südböhmen gibt es nämlich das größte Vorkommen dieser Steine. Die Einwohner der dortigen Gemeinden freuen sich allerdings nur wenig über die Schürfer. Marie Vaňková ist stellvertretende Bürgermeisterin von Jankov in der Nähe von České Budějovice. Sie beschreibt eine Fundstelle. An dieser Stelle ist zu sehen, dass hier vor kurzem gegraben wurde. Die Edelsteinsucher geben nicht einmal bei -10 Grad Ruhe. Diese Grube war so groß, dass nun ein Teich entstanden ist und nebendran ein großer Erdhaufen. Die Glücksjäger kommen mit einem Bagger und machen hier einfach, was sie wollen. Die Suche nach Steinen und Mineralien ist ein abenteuerliches Hobby. Man darf zwar mit Zustimmung des Grundstückbesitzers auf den sogenannten Streufeldern sammeln. Nach den edlen Stücken zu graben, ist allerdings eine Straftat. Die Probleme mit den Moldavit-Schürfern gebe es zwar seit mehreren Jahrzehnten, sagt der Bürgermeister von Jankov, Jan Hilek. In der letzten Zeit habe sich die Lage aber zugespitzt.
Die Nachfrage nach den Moldaviten auf den Märkten sowohl im Westen als auch im Osten ist groß. Organisierte Gangs fahren daher regelmäßig zu den Fundorten. Wenn sie nach Jankov kommen, bleiben sie für mehrere Wochen da und dann verschwinden sie wieder. Sie hinterlassen aber dauerhaft beschädigte Grundstücke.
Die Einwohner von Jankov beschweren sich außerdem, dass die Schürfer immer aggressiver seien und sie verbal und sogar physisch angreifen würden. Die Gemeinde habe 2 Möglichkeiten, gegen die illegalen Schatzsucher vorzugehen, sagt Jilek.
Entweder überwachen wir die Grundstücke in Zusammenarbeit mit der Polizei und bemühen uns, die Edelsteingräber an ihrer Tätigkeit zu hindern. Oder wir können den Fundort untersuchen lassen, um zu bestimmen, ob er für eine Förderung geeignet ist. In unserem Fall hat das Umweltministerium bereits eine Untersuchung beschlossen.
Die südböhmische Polizei versucht derzeit eine neue Taktik gegen die illegal Grabenden. Polizeihunde kämen dabei zum Einsatz, sagt Polizeisprecher Jiří Macner.
Die Gruppen der Profigräber sind meist nachts an den Fundorten. Das ist für die Polizisten schlecht, weil sie dann leichter gehört werden. Die Schürfer halten Wache an den Zugangswegen und in der Umgebung. Aber die Hunde können die Menschen, die sich in den Gruben verstecken, auf Entfernungen von bis zu mehreren 100 Metern erschnüffeln. Das machen sich die Polizisten zunutze, indem sie sich mit ausgeschalteten Funksprechgeräten und Handys sowie ohne Taschenlampen an die Gruben heranpirschen.
Vor einigen Tagen habe man so 2 der Grabenden beim Ort Nesmieň aufgegriffen, sagt Macner. Moldavite sind sogenannte Tektite. Die Experten nehmen an, dass die Edelsteine vor gut 15 Millionen Jahren beim Einschlag eines großen Meteoriten im heutigen Bayern entstanden und hauptsächlich auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik niedergegangen sind. Zum ersten Mal wurden sie 1786 als Flaschensteine vom Prager Universitätsprofessor Josef Mayer beschrieben. 1836 wurden sie nach dem Fluss Moldau benannt. Und das war's im Tagesecho. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. In unserem Programm geht es weiter. Wer schon einmal in dem kleinen Städtchen Dačice in Südböhmen war, erinnert sich vielleicht an ein sonderbares Denkmal. Ein großer, glatter Würfel steht dort spitz auf einer seiner Ecken. Den Sockel ziert die Jahreszahl 1843. Das Denkmal erinnert an die Erfindung des Würfelzuckers, die auf den damaligen Direktor der örtlichen Zuckerfabrik Jakob Christoph Rath zurückgeht. Daniela Honigmann präsentiert die erste Folge unserer neuen Serie Checkmate – Erfindungen und Marken aus Böhmen und Mähren.
Checkmate – Erfindungen und Marken aus Böhmen und Mähren.
Er hat ein süßes Erbe hinterlassen. Jakob Christoph Rath wurde 1799 geboren und wuchs in Wien auf. Dort machte er eine Ausbildung zum Drogisten. 1840 kam er ins damals zu Mähren gehörende Dačice und übernahm die Leitung der dortigen Zuckerfabrik. Zu dieser Zeit waren die böhmischen Länder führend in der Produktion des Süßstoffs. Daniel Froniek ist Autor mehrerer Bücher über die Geschichte der Zuckerherstellung in Tschechien.
Die böhmischen Hersteller kannten ihre Chance in der aufsteigenden Branche. Der Zuckerrübenanbau war dank der guten Bodenqualität und dem günstigen Klima hierzulande sehr erfolgreich. So stammten 90% der gesamten Zuckerproduktion Österreich-Ungarns aus dem Gebiet des heutigen Tschechiens.
Die erste Marge Zucker wurde auf böhmischem Gebiet bereits zu Zeiten von Kaiser Josef II. Hergestellt. Als dieser nämlich den Großteil der hiesigen Orden auflöste, nahm 1787 in den Gebäuden des Klosters Zbraslav die erste Zuckerfabrik ihre Tätigkeit auf. Damals war man noch auf den Import von Rohrzucker angewiesen. Die Zuckerrübe wurde erst etwa 20 Jahre später zur Produktionsgrundlage. Zu der Zeit, als Jakob Rath die Raffinerie in Dačice leitete, lagerte der Süßstoff in den Haushalten für gewöhnlich in Form eines meterhohen Zuckerhutes. Je nach Bedarf wurden von ihm kleinere Teile abgeschlagen. Auch Raths Ehefrau Juliane habe sich mit dem unpraktischen Riesen herumgeärgert, berichtet Marie Kutscherova. Sie führt das städtische Museum in Dačice.
Als Juliane einmal ein Stück aus dem Zuckerhut herausstach, verletzte sie sich am Finger. Mit dieser Wunde ging sie wohl zu ihrem Ehemann und forderte ihn auf, endlich etwas zu unternehmen, damit sie nicht immer derart herumstochern müsse.
Bald darauf präsentierte ihr der sorgende Gatte die ersten 350 Stück mundgerechten Würfelzuckers. Dazu hatte Jakob Rath eine spezielle Presse erfunden. Das alles ereignete sich bereits im Jahr 1841. Für sein Gerät ließ sich Rath aber erst im Januar 1843 von der Hofkammer in Wien ein fünfjähriges Erfinderprivileg ausstellen. Dem folgte 1844 das eigentliche Patent und die Erlaubnis, den Würfelzucker in Serie herzustellen. Laut Kutscherova ist der Prototyp der Presse nicht erhalten geblieben. Überliefert ist aber, wie er funktionierte.
Grundlage waren zwei Kupferplatten. Die untere war glatt, die obere hatte 400 würfelförmige Auswölbungen. Diese wurden gleichmäßig mit Zuckermasse gefüllt. Dann kam das Ganze in die Presse und auf der unteren Platte blieben die Würfel zurück.
Nach der Pressung mussten die Würfel noch 10 bis 12 Stunden getrocknet werden. Sie wurden damals in zwei verschiedenen Größen hergestellt. Geschmacklich unterschieden sie sich durchaus von den heutigen Produkten. Daniel Froněk erläutert warum.
In ganz Europa wird heute reiner, weißer Zucker konsumiert. Er ist ohne die Zusätze, die in den Rüben oder im Rohrzucker noch enthalten sind. Das haben die damaligen Technologien noch nicht ermöglicht. Darum blieb immer ein Rest zurück von unreinem Nichtzucker, wie es die Hersteller nannten. Darum hatte der Zucker damals eine gelbliche oder gräuliche Farbe und war wohl etwas süßer im Geschmack.
Von den ersten Zuckerwürfeln weiß man, dass Rath sie für seine Frau Juliane in weißer und roter Farbe hergestellt hat. Marie Kutscherowa vom Datschitzer Museum nimmt an, dass sie mit dem Saft roter Beete oder von Heidelbeeren eingefärbt wurden. Das gab nebenbei eine gute Reklame für das neue Produkt ab. Das Herstellungsprinzip von Zucker hat sich seit diesen Zeiten kaum verändert, so Daniel Froněk weiter.
Der Stamm des Zuckerrohrs ist unglaublich hart. Er muss zermahlen und ausgepresst werden. Im Gegensatz zur Zuckerrübe, die nur gewaschen und dann in kleine Streifen geschnitten wird. Diese Streifen durchlaufen dann den Prozess der Diffusion, bei dem sie mit heißem Wasser gespült werden. Das ist ein weltweit angewandtes Verfahren, das bis heute nicht übertroffen wurde. Es wurde in Mähren entwickelt, genauer in Židlochovice.
Zur Hochzeit der Zuckerproduktion befanden sich unglaubliche 230 Raffinerien auf dem Gebiet des heutigen Tschechiens. Zumeist waren es kleine Unternehmen, in denen sich eigene Erfindungen zur Optimierung der Herstellung schnell umsetzen ließen. Wie eben jene des Würfelzuckers in Datschice. Jakob Rath stattete die dortige Fabrik mit 6 Pressmaschinen aus und stellte täglich etwa 1100 Kilogramm gepressten Zuckers her. Für dessen Absatz musste einiger Aufwand betrieben werden, merkt Marie Kutscherowa an.
Diese Erfindung war zwar bedeutsam, aber in den Anfangszeiten traf sie auf nicht allzu großes Interesse. Es musste dafür Reklame betrieben werden. So wurde der Würfelzucker zum Beispiel auf einer Messe in Wien präsentiert, um Absatzmärkte zu finden.
Im Folgenden konnte das Patent nach Preußen, Sachsen, in die Schweiz und auch nach England verkauft werden. So kam der Würfelzucker zu einem weltweiten Publikum. Jakob Rath baute gemeinsam mit seiner Frau Juliane neben der Rafferie in Datschice auch noch eine Süßwarenfabrik auf. Seinen Direktorenposten gab er jedoch 1846 auf und die Familie kehrte zunächst nach Wien zurück. Raths weiterer Lebenslauf nahm zahlreiche Stationen in der K&K-Monarchie. Das war in späteren Jahren vor allem auf seine leitende Mitarbeit im Verein für Rübenzuckerindustrie im Kaisertum Österreich zurückzuführen. Mit seiner Ehefrau Juliane schien er eine glückliche Ehe zu führen. Das Paar hatte insgesamt 15 Kinder. Jakob Rath starb 1871 in Wien. In Datschice werden schon lange keine Zuckerwürfel mehr hergestellt. Die Zuckerfabrik musste bereits 1852 schließen. In Tschechien gibt es heute aber immerhin noch 3 Fabriken, die den berühmten Würfelzucker produzieren. Eine Marke trägt sogar den Namen der Frau, mit der seine Geschichte ihren Anfang nahm. Würfelzucker Juliana.
Damit ist unsere Sendung am Ende angelangt. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.